Nachrichten aus dem kapitalistischen Alltag. Wir wollen an verschiedenen Punkten diesen kapitalistischen Alltag erklären und haben uns dazu Folgendes überlegt, etwas zu den Massenentlassungen bei BMW zu sagen, über die Tarifverhandlungen im Einzelhandel, über das Dichtmachen von Nokia in Bochum, den VW-Betriebsrat, der gegen den Porsche-Betriebsrat kämpft, den Streik der Lokführer und der abgeschlossene Tarifvertrag zwischen GDL und Deutscher Bahn und wie die Nation über Armutsgrenze und Mindestlöhne debattiert. Es wird Franz mit dem Thema Massenentlassung bei BMW beginnen. Im Studio sind heute Gäste Elisabeth und Micke von der Redaktion Franz und Bernd. Franz, bitte.
Es ist gerade mal ein paar Wochen her, Ende Dezember 2007, da verkündet BMW ein neues Strategieprogramm, in dessen Rahmen plant das Automobilunternehmen bis 2012 die Einsparung von 6 Milliarden Euro. Und was mit dieser Summe gemeint ist, kündigt der Konzern gleich mit an. Die massenhafte Entlassung von Beschäftigten. Die Rede ist von 8000 Arbeitern und Gestellten. 8000 Männer und Frauen, die direkt bei BMW in Lohn und Brot stehen. Das sind also hochgerechnet, Familien und Zulieferer inklusive, schnell mal mehrere 10.000. BMW gibt einer halben Kleinstadt den Laufpass. Wir brauchen euch nicht mehr fürs Geschäft. Euer Lebensunterhalt ist gestrichen. Was ist da passiert? Treibt da eine Heuschrecke ihr Unwesen und macht die Belegschaft platt? Steckt da ein Konzern in einer schweren Krise? Nichts von alledem. Dem Unternehmen geht es nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Bei der Begründung seines Strategieprogramms und der darin vorgesehenen Entlassungswelle legt die Konzernleitung Wert auf die Feststellung, dass es BMW ausgesprochen gut geht. Die Profite sprudeln, neue Märkte werden erobert, BMW ist erfolgreich, wenn es darum geht, konkurrierende Automobilbauer auf den Märkten der Welt auszustechen. Der Grund dafür, einen erklecklichen Teil der Mannschaft zu feuern, liegt woanders. Nicht in der Krise, sondern im Erfolg. Das hört sich im Originalton folgendermaßen an. Wir wollen die Trendwende bei der Profitabilität schaffen. So die Konzernleitung laut FAZ vom 22. Dezember letzten Jahres. Der Grund für das Strategieprogramm mit seinen Massenentlassungen, so BMW-Sprecher Rebstock laut SZ, sei ein Produktivitätsfortschritt von 10%, der heuer im Werk erzielt worden sei. Unser erklärtes Ziel ist es, jedes Jahr um 5% besser zu werden. Im Klartext heißt das, es werden künftig weniger Mitarbeiter gebraucht, um die gleiche Zahl von Autos zu produzieren. Zitat Ende aus der SZ vom 22. und 23. Dezember.
Ja, es lohnt sich hier an der Stelle nochmal einen Blick auf die Grundrechenraten des kapitalistischen Wirtschaftens zu werfen. Das Unternehmen hat Erfolg, heißt es. Der Firmensprecher schwärmt vom Produktivitätsfortschritt im zweistelligen Bereich. Die Intensivierungsmaßnahmen, die der Konzern in den vergangenen Jahren seiner Belegschaft aufgezwungen hat, haben sich für das Unternehmen bezahlt gemacht. Es baut auf Kosten seiner Mitarbeiter seine Autos billiger und schneller denn je und sahnt damit weltweit im Konkurrenzkampf kräftig ab. Und jetzt 10% Produktivitätsfortschritt. Man könnte die Sache ja auch mal so betrachten. Wenn man, wie es in dem Zitat eben hieß, mit weniger Mitarbeitern die gleiche Anzahl von Autos bauen kann, wären ja durchaus mehrere Möglichkeiten denkbar. Man könnte sagen, dann können alle Leute weniger arbeiten. Man könnte auch sagen, dann können die Leute, die freigesetzt worden sind, sich mit was anderem, mit was Schönem beschäftigen. Nur das Problem ist ja, mit dem Verlust des Arbeitsplatzes, der ja angekündigt ist, also 10% Produktivitätsfortschritt heißt ja, es werden auch eine ganze Menge, nämlich bis zu 8000 Leuten entlassen, die stehen einfach vor dem Nichts. Sie werden von ihrem Lohn erleichtert, sie stehen ohne Geld da, haben also gar keine Möglichkeiten, mit ihrer freien Zeit irgendetwas anderes zu machen, als sich dann bettelnd wieder bei der Arbeitsagentur anstellen zu müssen. Also davon, dass aufgrund des Produktivitätsfortschrittes die Arbeit für alle leichter wird oder aber die Leute etwas Sinnvolleres machen können, als neue BMWs zu produzieren, davon ist keine Rede. Die Auskunft des Unternehmens lässt also an Härte und Klarheit nichts zu wünschen übrig. Erstens, vom Produktivitätsfortschritt profitiert nur einer, das ist das Unternehmen, das ist der Konzern. Schließlich beschäftigt er seine Mitarbeiter einzig und allein aus dem Grund, dass sie das Eigentum des Unternehmens zu mehren haben. Dafür hat das Unternehmen in der Vergangenheit ein Strategieprogramm nach dem anderen gefahren, also Rationalisierungen und Intensivierung als Dauerprogramm auf die Tagesordnung und gegen die Beschäftigten durchgesetzt. Oder ist die Belegschaft etwa schon mal gefragt worden, ob es nach diesem rasanten Produktivitätsfortschritt vielleicht eine kleine Verschnaufpause recht wäre? Vom Standpunkt des Eigentums und seines Gewinns ist das ein aberwitziger Gedanke. Denn das ist die zweite Klarstellung der Konzernleitung. Wenn in der Vergangenheit 10% Produktivitätsfortschritt erreicht worden sind, dann ist dieser Erfolg der neue Maßstab für die zukünftigen. 5% pro Jahr mehr müssen es sein. Also werden in dem Maße, wie ein Produktivitätsfortschritt erzielt wird, und zwar immer ein immer größerer, jedes Jahr mehr, genau in dem Maße werden Leute überflüssig, wird die Belegschaft ausgedünnt. Das ist die Wahrheit, die hinter der Ankündigung der Konzernleitung steckt. Sie wolle die Trendwende bei der Profitabilität schaffen. Die Mannschaft muss sich darauf einstellen, dass Jahr für Jahr weniger Leute gebraucht werden und dass der verbleibende Rest mehr leisten muss. Aus diesem Zweck, aus dem Zweck des Eigentums, nicht nur möglichst Profit, viel Profit aus seiner Mannschaft herauszuholen, sondern daraus so etwas wie ein Dauerprogramm zur Herstellung garantierter Profitträchtigkeit zu machen, folgt laut Konzernleitung für die Beschäftigten rein gar nichts. Sie sind in dieser Kalkulation reine Manövriermasse. Sie werden gebraucht oder eben auch nicht.
Dass die angekündigten Massenentlassungen bei BMW dennoch so glatt durchgehen, dass sie auch in der Öffentlichkeit nichts Skandalöses an sich haben, liegt daran, dass die Vertreter der Arbeiter, die Gewerkschaft, keinen Widerspruch einlegt. Im Gegenteil sogar demonstrative Übereinstimmung mit der Unternehmensleitung demonstriert. In diesem Fall, und das bedarf vielleicht noch einer etwas eingehenderen Betrachtung im Anschluss daran, was Miguel über den Standpunkt der Firma gesagt hat, knüpft die Unternehmensleitung die Ankündigung der Entlassung an ein interessantes Versprechen. Die Firma werde nämlich, so ist in der SZ vom 22. Dezember zu lesen, die Firma werde ihre Stammbelegschaft von 108.000 Menschen bis zum Jahr 2012 nicht verringern. Das ist eine Art Arbeitsplatzgarantie. Allerdings nicht für alle. So BMW-Chef Reithofer. Was ist damit gemeint? Mit diesem seltsamen Rätsel. Eine Arbeitsplatzgarantie, zugleich mindestens 8.000 Leute rausgeworfen. Die Auflösung geht folgendermaßen. BMW macht sich eine segensreiche Einrichtung des Arbeitsmarkts zunutze, für die die gedeihliche Kooperation von Staat und Kapital gesorgt hat. Heutzutage besetzen Unternehmen und BMW auch einen beachtlichen Teil ihrer Stellen nicht mehr mit Mitarbeitern, die sogenannte feste Verträge erhalten, sondern mit Leiharbeitern oder Zeitarbeitnehmern, wie es heißt. Eine besondere Spezies von Lohnarbeiter, mit der wir es da zu tun haben. Sie sind nämlich Leiharbeiter oder Zeitarbeitnehmer von Anfang an in der Rolle eines besonders flexiblen Instrumentariums vorgesehen. Übrigens so die Aussage des Unternehmens, deren Einsatz also ganz und gar in den freien Ermessensspielraum des Konzerns gestellt ist. Der Werksprecher formuliert das laut SZ folgendermaßen, Zitat, den Zeitarbeitern sei bekannt, dass wir mit diesem Instrumentarium spielen, die womöglich, sehr gut, womöglich, mehr als 1.000 in Regensburg betroffenen Leiharbeiter müssen weiterziehen, eventuell auch in den Raum München. Zitat Ende. So einfach ist das. 1.000 Leute, rechtlich hat alles seine Ordnung, der Staat hat dafür gesorgt, dass die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse voll in Ordnung geht, nur auf Zeit beschäftigt. Für das Unternehmen in jedem Fall eine feine Sache. Zeitarbeiter sind billiger als die Stammbelegschaft. Sofort kündbar sind sie. Darunter, deshalb stehen sie noch einmal ganz besonders unter Leistungsdruck. Damit üben sie einen entsprechenden Druck auf die Löhne und Leistung der Stammbelegschaft aus. Da droht immer im Hintergrund, man könnte ja von der Stammbelegschaft zum Zeitarbeiter werden. Und wenn BMW diese Spezies Lohnarbeiter nicht mehr braucht, ist die Firma sie sofort los. Wie die dann damit zurechtkommen und wo sie Arbeit finden, ist ihre Sache. Vielleicht in München. Sie sind die Wanderarbeiter des fortgeschrittenen Kapitalismus. Und jetzt, nachdem BMW das angekündigt hat, dieses besonders flexible Instrumentarium, die Konkurrenz innerhalb der Arbeiterschaft nochmal richtig anzuheizen und eine Sache auszunutzen, die heutzutage dank staatlicher Rechtsprechung erlaubt ist. Jetzt kommt die Gewerkschaft und kommentiert die Massenentlassungen bei BMW. Und was fällt ihr dazu ein? Erstens, die Sache mit dem Produktivitätsfortschritt sieht sie genauso. 8.000 Mann auf die Straße. Was soll das Unternehmen da anders machen angesichts der Rationalisierungserfolge der Vergangenheit, die übrigens alle mit Zustimmung der Gewerkschaft über die Bühne gegangen sind? Der bayerische IG Metall-Chef Neugebauer gibt der Presse zu Protokoll. Man muss die Realität zur Kenntnis nehmen. Bei BMW wird die komplette Produktion der 7er Baureihe umgestellt. Man braucht da künftig deutlich weniger Personal. Außerdem darf man BMW nicht isoliert betrachten. wenn Daimler, Audi und andere Konkurrenten deutlich höhere Kapitalrenditen haben, hat es auf den Börsenkurs und auf die Kapitalstruktur von BMW negativen Einfluss, wenn es dort nur 5% sind. Das wird, soweit das Zitat, soweit die Stellungnahme des IG Metall-Chefs Bayern. Das wird die Entlassenen beruhigen, dass sie nicht sinnlos ihren Lohn verlieren, sondern ganz im Dienst von Börsenkurs und Kapitalstruktur von BMW. Und dass sich BMW gegen Mercedes durchsetzen muss, steht für einen Gewerkschafter außer Frage. Bekanntlich stachelt die Konkurrenz die Unternehmen dazu an, immer neue Methoden zu ersinnen, wie sie aus ihrer Belegschaft mehr Leistung zu einem günstigeren Preis herausholen können. Und die Gewerkschaft, die diejenigen vertritt, die diese Konkurrenz auszubaden haben, hält diese Konkurrenz auch noch für einen guten Grund. Natürlich müssen wir uns als BMW durchsetzen, also als einen widerspruchsfrei zu akzeptierenden Grund für die Sauereien des Kapitals an den Arbeitern und Angestellten. Und dazu hat die Gewerkschaft dann noch ein besonders feines Argument auf Lager. Das angekündigte Programm ist halb so wild, denn es trifft nicht die Falschen. Zitat aus der SZ. IG Metall-Sprecher Jena sprach angesichts des Stellenabbaus von einem völlig normalen Vorgang, den man unaufgeregt zur Kenntnis nehme. Es gebe keinen Grund, die Pferde scheu zu machen. Schließlich handle es sich bei den Betroffenen hauptsächlich um Zeitarbeitnehmer, die um ihr Risiko wissen müssten. Leiharbeiter werden eingestellt, um Produktionsspitzen abzudecken, sagt Jena. Wenn es diese Spitzen, wie jetzt bei BMW, nicht mehr gibt, werden ihre Stellen eben wieder abgebaut. Leiharbeiter, die gehören laut Gewerkschaft nicht zu ihrer Klientel. Bei Leiharbeiter streicht sie das Arbeiter, Leiharbeiter, glatt durch. Wenn es um ihre Rolle geht, also um die der Gewerkschaft, kennt die Gewerkschaft feine Unterschiede beim Material des Kapitals. Da kann es einem Proleten glatt passieren, dass er heute noch von der Gewerkschaft vertreten wird, als BMW-Stammbelegschaft und morgen schon nicht mehr. Wenn er nämlich, übrigens in der Regel unter Seufzen der Zustimmung der Gewerkschaft, entlassen worden ist und keinen anderen Job mehr gefunden hat als den bei einer Zeitarbeitsfirma. Im vorliegenden Fall findet die Gewerkschaft zusammen mit der Firmenleitung die geplanten Entlassungen also ganz in Ordnung. Kein Grund zur Aufregung. Es hat ja die Richtigen erwischt, die Zeitarbeiter eben, an denen die Gewerkschaft dieselbe kapitalistische Unterscheidung aufmacht wie das Kapital. Hire and fire. Sie sind nicht Stammbelegschaft und deshalb freie Manövriermasse des Kapitals. Weshalb es ein, Zitat, ich habe es eben vorgelesen, völlig normaler Vorgang ist, wenn sie in die Arbeitslosigkeit manövriert werden. Irgendwelche Beschwerden oder gar der Anspruch auf gewerkschaftliche Unterstützung wegen des Verlustes des Arbeitsplatzes sind da ganz fehl am Platz. Die professionelle Gemeinheit dieser Vertreter der Stammbelegschaft bringt sie dazu, das Schicksal der Leiharbeiter fast noch normaler zu finden als die Firma selbst. Die hat wenigstens noch andeutungsweise auf ihren Zweck rekurriert und gesagt, Profitabilität sei der Grund der Entlassungen. Bei der Gewerkschaft ist es dann einfach noch das Zurückfahren von Produktionsspitzen. Fast wie eine rein sachliche Notwendigkeit. Naja, wenn man jetzt weniger produzieren will, da braucht man weniger, da müssen die eben gehen. Was also offenbar ein gänzlich unkritisierbarer Anlass für die Gewerkschaft ist, wenn ein paar tausend Leute rausgeschmissen werden, die, der Gipfel des gewerkschaftlichen Zynismus, ja als Leiharbeiter wissen müssen, worauf sie sich einlassen, so als ob sie freiwillig diese Form der Lohnarbeit gewählt hätten.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Wie der Bernd schon angekündigt hat, wollen wir uns mit den Arbeitsbedingungen und dem Arbeitskampf im Einzelhandel noch beschäftigen. Da tobt nämlich fast seit einem Jahr bereits ein Tarifkampf mit Warnstreiks immer wieder mal. Und wir wollen uns zunächst mal die Frage vorlegen, um was es da eigentlich geht in dieser Auseinandersetzung. Das sind zwei Punkte. Zum einen haben die Arbeitgeber schon Ende 2006 den Manteltarifvertrag gekündigt, also den Vertrag, der die Arbeitsbedingungen, also Arbeitszeit, die Lohngruppen und auch die Lohnzuschläge bei Abend- und Nachtarbeit regelt. Die Unternehmer haben diesen Vertrag gekündigt, weil sie unzufrieden mit den geltenden Regelungen waren, und seitdem sind sie es, die jetzt mit Forderungen an die Gewerkschaft herantreten. Sie verlangen nicht weniger als eine grundsätzlich neue Entgeltstruktur. Vor allem wollen sie die Verrechnung von Überstunden bzw. die komplette Abschaffung von Lohnzuschlägen für die abendliche und spätabendliche Arbeit. Die sind nämlich laut Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes HDE, der heißt Holger Wenzel, also diese Zuschläge sind in dessen Augen ein, Zitat, Anachronismus. Zitat von dem, der Abend fange nämlich erst bei 22 Uhr oder später an, sagte Wenzel. Sprich, der Abend fängt eben erst dann an, wenn die Läden schließen. Und wenn es jetzt so ist, dass der Staat mit dem neuen Ladenschlussgesetz den Einzelhändlern freie Öffnungszeiten erlaubt, dann ist das für Wenzel und seine Unternehmerfreunde Grund genug, die bisher übliche Zahlung, die Extrazahlung für diese Zeiten ihres Personals zu verweigern, also deren Lohn zu kürzen. Deswegen haben sie also den Manteltarifvertrag gekündigt. Zweitens handelt es sich bei diesem Arbeitskampf um eine ganz normale Lohnrunde. Die Gewerkschaft Verdi hat vor inzwischen schon einem Jahr, also im April 2007, eine Lohnerhöhung um ca. 5% verlangt. Das ist regional unterschiedlich, je nachdem 4,5 bis 6%, also im Schnitt wollen sie 5%. Und man höre und staune, ein Mindesteinkommen von 1500 Euro gefordert. Also kann man sich vorstellen, was da so ungefähr verdient wird. Die Arbeitgeber haben umgekehrt den Arbeitnehmern bzw. der Gewerkschaft bisher schlicht 1,7% angeboten und selbst dieses Angebot noch mit ihren Forderungen verknüpft. Also bei Verdi heißt es im Internet, Zitat, im Pilotbezirk Nordrhein-Westfalen bot die Unternehmerseite nach eigenen Angaben 1,7% mehr Geld ab 1. Oktober an. Sie will diese Gehaltserhöhungen aber nur zahlen, wenn die Gewerkschaft Einschnitten bei den Spät-, Nacht- und Samstagszuschlägen zustimmt. Ein Angebot, das für Verdi laut deren Verhandlungsführerin, das ist die Lieselotte Hinz, nicht akzeptabel ist. Zitat, das Angebot sei schlechter als der Ende April ausgelaufene Tarifvertrag, betonte Hinz. Bei 5 Monaten ohne Gehaltserhöhung betrage das Plus weniger als 1%. Rechne man die geforderten Kürzungen der Zuschläge hinzu, bleibe für die Beschäftigten ein Minus von knapp 3,7%. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Da ist übrigens bei den 3,7% natürlich noch nicht inbegriffen, was alles noch an Preissteigerungen, also inflationär, dazukommt an Lohnsenkung. Zusammengefasst kann man sagen, eine bemerkenswerte Tarifrunde, in der es offenbar zumindest für die Arbeitgeber, wenn sie sich denn durchsetzen, darum geht, eine saftige Lohnsenkung für die Beschäftigten durchzusetzen. Fragt sich bloß, wie kommt es eigentlich, dass die Unternehmer sich so etwas leisten können, dass sie dermaßen unverschämt in Tarifrunden auftreten können.
Ja, Elisabeth, ein großes Geheimnis ist das nicht. Was du hier schilderst, bezieht sich ja auf eine Branche, die bekannt dafür ist, fast schon berüchtigt, dass in ihr absolut miese Löhne gezahlt werden und ziemlich üble Arbeitsbedingungen herrschen. Um eine Branche eben, die klassischerweise als sogenannter Niedriglohnsektor bezeichnet wird, wo die Unternehmer offensichtlich nicht daran gehindert werden, Stundenlöhne zu zahlen, die selbst nach offiziellen Angaben teilweise weit unter dem zurzeit diskutierten Mindestlohn liegen. Dass die Arbeitgeber sich so etwas leisten können, hat einen ganz schlichten Grund. Es gibt massenhaft Leute, die auf solche Jobs angewiesen sind. Früher galten diese Jobs als die sogenannten Hausfrauenjobs. Hausfrauen, die als Kassiererinnen, Verkäuferinnen etc. gearbeitet haben. Der Lohn ihres Mannes, der in der Fabrik am Band stand, reichte nicht. Und dann sind diese Löhne dieser Frauen von Anfang an gleich als Anhängsel zum Hauptverdiener oder des Hauptverdieners der Familie, also ihres Mannes, definiert worden. Ihr Lohn hatte nie den Maßstab und hat also auch noch nie dafür ausgereicht, dass sich die Person, die ihn erarbeitet hat, die für ihn gearbeitet hat, sich davon ihren Lebensunterhalt bestreiten konnte. Heutzutage sieht oder steht den Unternehmen, die diese Löhne anbieten, eine schier unerschöpfliche Arbeitskraftreserve zur Verfügung. Nicht, dass es diese Hausfrau nicht mehr gäbe, die gibt es nach wie vor, aber daneben ein Heer von deutschen und zugewanderten Arbeitslosen, die Arbeit um jeden Preis suchen. Nicht zuletzt der Staat mit seinen Hartz-IV-Gesetzen sorgt ja dafür, dass die Betroffenen gezwungen sind, die miesesten Jobs anzunehmen, eben auch solche. Dass heute die Leute an den Kassen im Unterschied zu den Hausfrauen der 50er, 60er Jahre von den Niedriglöhnen ihr gesamtes Leben bestreiten müssen, interessiert die Lohnzahler überhaupt nicht. Sie haben die freie Auswahl beim Einstellen für Handlangerdienste, die keine großen Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen. So bieten sie Jobs an für Leute, die auf diese Posten angewiesen sind und gleichzeitig jederzeit ersetzbar sind. Deswegen sind die hier angestellten Leute mit so ziemlich jedem Lohn erpressbar.
Elisabeth? Ja. Ja. Das ist aber nicht nur der miese Lohn, mit dem die Beschäftigten in dieser Branche zu kämpfen haben. Die Arbeitgeber haben teils mit, teils auch ohne gewerkschaftliche Zustimmung in den letzten Jahrzehnten an diesen Arbeitsplätzen immer mehr Flexibilisierung der Arbeitszeit durchgesetzt und dabei einen bemerkenswerten Stand erreicht. Dazu will ich noch ein paar Ausführungen machen. Die zwei Stichworte heißen Capofatz und Frecofatz. Das sind Verfahren, extra dafür erfunden, mit denen aus den Mitarbeitern möglichst viel Arbeit herauszuholen und die sorgen dafür, für die Unternehmen, dass nur die Arbeitsstunden bezahlt werden, die auch tatsächlich mit Arbeit vollgepackt sind. Capofatz steht dabei für, das ist eine Abkürzung, kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit. Man kann auch schlicht Abrufzeit sagen. Die Einzelhändler, also die Lebensmittelhändler und Supermarkthändler etc., die hier, jetzt was den Einsatz dieser Arbeitszeiten angeht, zu den Vorreitern gehören, nötigen damit ihren Beschäftigten vertraglich auf, dass diese zwar nur die vereinbarte Stundenzahl täglich arbeiten und bezahlt kriegen, sich aber ganztägig zur Verfügung halten müssen. Das heißt, deren arbeitsfreie Zeit wird zu einer Zeit, in der sie ihr Arbeitgeber verplanen kann. Sie selber können diese Zeit also nicht fest verplanen. Die täglichen Einsatzzeiten werden dann den Beschäftigten so kurz, wie es für den Arbeitgeber eben geht, vorher mitgeteilt. Hier gibt es noch ein paar lästige Schranken durch die Tarifverträge. Die Arbeitgeber arbeiten daran, die abzuschaffen. Die Einsatzzeiten wechseln täglich. Also die wissen immer nicht am Tag vorher, von wann bis wann sie am nächsten Tag arbeiten müssen. Und bei Bedarf sind selbstverständlich auch Überstunden zu leisten. All dies erhöht die Kalkulationsfreiheit der Unternehmer im Umgang mit ihren Angestellten und gestattet ihnen eben das, wo es ihnen darum geht, nämlich Personalkosten zu sparen. Die zweite Form, also der Arbeitszeitgestaltung, ist FrecoFAZ. Das steht für frequenzorientierte variable Arbeitszeit. Hierbei wird die Arbeitszeit an die Kundenfrequenz angeglichen. Wenn viel los ist, sollen viel da sein. Wenn wenig da sind, wenig Kunden, sollen auch wenig Leute da sein. Die Arbeitgeber halten die Belegschaft so gering wie möglich und jonglieren dann mittels elektronischer Hilfsmittel zur Arbeitserfassung und Planung. Da gibt es dann auch entsprechende Betriebsvereinbarungen, die werden eingehalten. Sie jonglieren mit den Arbeitszeiten ihrer Angestellten so, dass sie je nachdem, wie viel Kundenaufkommen erwartet wird, immer gerade die Zahl der Beschäftigten im Betrieb haben, die nötig ist, um alle erforderlichen Funktionen zu erfüllen und die Tätigkeiten auszuführen. Die dafür eingesetzten Arbeitskräfte sind dementsprechend eine Mischung aus Teilzeitkräften, Vollzeitkräften und Minijobbern. Deren Ausfälle, also wenn die Urlaub haben oder mal wegen Krankheit nicht antreten können, genauso wie irgendwie unvorhersehbarer zusätzlicher Arbeitsanfall, werden nach Möglichkeit von den Unternehmern so in der Arbeitsorganisation berücksichtigt, dass dafür kein zusätzliches Personal vorgehalten werden muss. Das wären ja wieder unnötige in den Augen der Unternehmer Zusatzkosten, die sie ja gerade vermeiden wollen mit diesen Arbeitszeitmodellen. Was ist also damit erreicht? Diese Sorte von Flexibilität des Einsatzes der Leute gewährleistet, dass idealerweise immer genau die Leute verfügbar sind, die gebraucht werden und auch in dieser Zeit, wo sie denn da sind, voll ausgelastet sind. Nur solche Arbeitsstunden, also rentable Arbeitsstunden, werden bezahlt. Deswegen sind übrigens auch in diesen ganzen Märkten Vollzeitbeschäftigte nicht mehr so gefragt. Die werden da kaum noch eingestellt, weil für die Unternehmer haben die den Nachteil, dass sie tatsächlich einen Anspruch auf eine normale Arbeitszeit haben. Sie kommen nur noch so weit zum Einsatz, wie es unbedingt nötig ist. Es braucht eben auch noch ein paar Leute, die für die Aufsicht zuständig sind, die den Überblick behalten und für die Kontinuität des Betriebs sorgen. Den Rest erledigen eben diese stundenweise abrufbaren und stundenweise bezahlten Teilzeitkräfte.
Und bei dieser Konstruktion werden eben dann in dieser Branche, Niedriglohnbranche, Löhne gezahlt, von denen kein Schwein leben kann. Schon bei der Vollzeitbeschäftigung sind die Löhne niedrig. Der Durchschnittsverdienst einer Verkäuferin liegt laut Hauptverbandvorsitzenden, den du ja zitiert hast, bei 2.400 Euro brutto im Monat. Das Entgelt der Teilzeitbeschäftigten oder gar der wachsenden Anzahl der Minijobber reicht endgültig nicht aus, um sich auch nur das Nötigste zum Leben zu kaufen und ist, und das ist eine ganz interessante Aussage jetzt sogar von Arbeitgeberseite, eine sehr freimütige Aussage, auch gar nicht darauf berechnet, den Mann zu ernähren. Denn dein HDE-Vertreter hat in der Fernsehsendung Kontraste folgendes zu Protokoll gegeben. alles andere, das heißt alle Beschäftigungsformen unterhalb der Vollzeitbeschäftigung, und da sind ja die, die den größten Teil der Beschäftigungsformen ausmachen im Einzelhandel, ist vom Ansatz her primär nicht dazu gedacht, voll davon den Lebensunterhalt zu bestreiten. Naja, wenn nicht primär, dann wohl auch nicht sekundär. So gibt eben der Vertreter der Unternehmerseite zu Protokoll, dass es ihm scheißegal ist, ja, wie seine Angestellten über die Runden kommen. Und dann fügt er noch folgenden interessanten Ratschlag hinzu. Wenn sie nicht über die Runden kommen, dann sollen sie sich doch einen zweiten Job suchen, wenn ihnen das Geld nicht reicht. Übrigens mal abgesehen davon, dass dies sowieso eine ziemliche Zumutung ist, nach 8 oder 9 Stunden nochmal 8 oder 9 Stunden dran zu hängen, nach dem, was du, Elisabeth, jetzt erzählt hast, über die Konstruktion von Capovaz und Frecovaz, ist das auch gar nicht so einfach möglich. Denn Capovaz ist ja geknüpft an ein umfassendes Zugriffsrecht des Arbeitgebers auf die Nichtarbeitszeit des Beschäftigten. Er muss ja auf Abruf bereitstehen. So sorgt doch diese Konstruktion, dieser Mechanismus dafür, dass es nicht sehr einfach ist, einen weiteren Job annehmen zu können. Der Mann ist also, oder die Frau ist also darauf festgelegt, von einem Lohn leben zu müssen, von dem man gar nicht leben kann. Jobs in dieser Branche muss man sich offenbar leisten können. Da braucht man schon einen reichen Onkel oder einen Ehemann als Hauptverdiener. Wer den nicht hat, hat eben Pech gehabt. Er sollte sich also bitte nicht ausgerechnet beim Arbeitgeber für über unzumutbar niedrige Löhne beschweren. Schließlich hat der es besonders schwer, wie uns der HDE-Vertreter in der Fernsehsendung Kontraste mitteilt. Zitat: Wenn man sich keinen zweiten Job suchen kann, dann muss man sehen, dass man den ersten Job dann möglicherweise nicht annimmt, sondern einen anderen sucht auf dem Arbeitsmarkt. Was erwarten Sie eigentlich von den Firmen? Was sollen die noch tun? Ich wollte schon sagen, wir sind nicht die Diakonie. Sprich, wir sind nicht für Almosen und nicht für das Überleben unserer Beschäftigten zuständig. Ja, was soll der Ärmste noch tun, wo er doch schon alles für seinen Profit tun muss? Der arme Arbeitgeber. Er sieht die Sache sehr interessant. Einerseits sagt er in einer geradezu unglaublichen Weise, dass es nicht sein Zweck ist, die Leute zu ernähren. Andererseits kommt er mit einer Attitüde daher, dass es jedermann quasi als große Gnade begreifen müsse, für ihn überhaupt arbeiten zu dürfen. Und wer nicht, der wechsle besser die Branche. Er habe so viel zu tun, dass er mit seiner Profitmacherei gerade mal zurechtkommt. Solche Arbeitgeber halten es natürlich für die größte Selbstverständlichkeit, dass sie es sind, die mit Lohnkürzungsforderungen antreten und Tarifverträge kündigen.
Abschließend zu diesem Punkt vielleicht noch den Stand dieses Tarifkampfs. Wie gesagt, seit einem Jahr dümpeln diese Verhandlungen vor sich hin und sind derzeit auf allen Ebenen festgefahren. Die zuständige Gewerkschaft Verdi ist nämlich bis jetzt nicht bereit, den Arbeitgebern, was die Zuschläge angeht, einfach nachzugeben und zu unterschreiben, was diese fordern. Es gab neulich nochmal eine Stellungnahme vom Arbeitgeberverein, wo sie sich offenbar etwas kompromissbereiter geben. Zitat: Wir haben die geforderte Verbindung der Tarifrunde mit dem Projekt einer neuen Entgeltstruktur gelöst und auch von unserer Ursprungsforderung einer Streichung der Spät- und Nachtzuschläge Abstand genommen, zugunsten einer stufenweise Anpassung bei grundsätzlicher Beibehaltung der Zuschläge ab 20 Uhr. Na, wahnsinnig großzügig, gell? Bloß, was heißt das jetzt schon? Also, bis 20 Uhr soll es sowieso schon mal keine Zuschläge geben. Auf die muss der Tarifpartner also schon noch ganz verzichten, bis die Unternehmer unterschreiben. Die späteren dann stufenweise. Vom Standpunkt der Arbeitgeber soll es angesichts ihres Entgegenkommens jetzt aber auch langsam zu einem Abschluss kommen, denn, Zitat, für den Handel drängt die Zeit. Sie wollen nämlich die Zuschläge los sein, wenn sie demnächst noch mehr als jetzt schon die verlängerten Ladenöffnungszeiten nutzen. Und außerdem, das sei hier auch noch erwähnt, hat dieser Arbeitgeberverband HDE nämlich noch ein erlesenes Problem. Deswegen ist für ihn Eile geboten. Es ist nämlich so, je länger es sich hinzieht mit den Tarifverhandlungen, in denen die Arbeitgeber eben bislang 1,7% angeboten haben, umso mehr Handelsketten gehen schon von sich aus dazu über, an Gewerkschaft und Arbeitgeberverband vorbei, Haustarife zu vereinbaren. Das haben etliche Großmärkte seit Anfang des Jahres gemacht und haben alle so die Löhne um ca. 2% erhöht. Das ist ein Problem für die Unternehmer, weil auf diese Weise droht nämlich schön langsam die Tarifbindung im Einzelhandel unter 50% zu fallen. Und wenn das passiert und es dann immer noch keinen Tarifvertrag gibt, dann kann der Gesetzgeber auf der Grundlage des Mindestarbeitsbedingungsgesetzes einen Mindestlohn für die Branche schaffen. Und das ist das Letzte, was die Herren dort wollen. Das würde sie nämlich in ihrer Freiheit, Niedriglöhne zu zahlen, einschränken. Was sie wollen, ist eben eine handsame Gewerkschaft, die ganz freiwillig Löhne unterschreibt, die unter diesem Mindestlohn liegen. Also, so ihre Forderungen, so ihre Forderung soll die Gewerkschaft endlich voranmachen an der Tariffront und die Verhandlungen nicht länger blockieren. Warten wir es ab, was kommt. In dieser Woche ist wieder eine Verhandlung, wo es angeblich wieder ein neues Angebot gibt. Das können wir jetzt nicht mehr kommentieren, weil die Sendung diesmal schon vorproduziert wird. Aber vielleicht ist es nächste Woche dann schon mit 2% und dieser wahnsinnigen Erhöhung abgeschlossen.
Ja, wir kommen zu unserem nächsten Splitter aus der kapitalistischen Arbeitswelt. Es liegt schon etwas länger zurück. Im letzten Jahr hat der finnische Konzern Nokia bekannt gegeben, dass er seine Handyfabrik in Bochum schließen will. Und mit diesem Beschluss war klar, die dort Angestellten, 2300 Angestellten, sowie ca. 1000 Leiharbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz und mit ihm, also mit diesem Arbeitsplatz, ihren Lebensunterhalt. Stattdessen, so konnte man weiter erfahren, eröffnet Nokia in Ungarn und Rumänien neue Fabriken. Auch der Grund für diese Unternehmensentscheidung wurde, in unserer demokratischen Öffentlichkeit wird ja nichts verschwiegen, auch der Grund wurde mitgeteilt. Der ging nämlich so, die Arbeitskosten im Ruhrgebiet sind für das Ziel des Unternehmens, ich zitiere, die operative Gewinnmarge von 17% auf 20% zu steigern, Zitat Ende. Also, dafür sind die Arbeitskosten im Ruhrgebiet zu hoch. Also dürfen sich demnächst ungarische und rumänische Proleten mit ihrem Geist und ihrem Körper an Nokia-Arbeitsplätzen verausgaben, weil sie ein paar Euro billiger sind als die im Ruhrgebiet. Die Bochumer Nokianer sind also Betroffene eines Vergleichs, dessen Subjekt die kapitalistischen Unternehmen, in diesem Fall Nokia, sind, die sich auf einem schier unendlich großen Arbeitsmarkt die für sie kostengünstigsten Angebote heraussuchen können. Die Globalisierung der Märkte macht also auch vor den Arbeitsmärkten nicht Halt. Es ist durchaus mal bemerkenswert, überall in der heute grenzenlosen Standortkonkurrenz kapitalistischer Staaten erfahren die Menschen die Abhängigkeit ihres Lebensunterhalts von den Investitionen eines weltweit vergleichenden Kapitals, um dessen Ansiedlungen die Regierungen buhlen. Da werden Land und Leute zum Inventar eines Standorts hergerichtet. Natur und Straßen, Löhne und Bildungsniveau, die heimische Kaufkraft, der soziale Frieden oder die Lizenzen zur Umweltverpestung werden als Standortbedingung fallgeboten. Entscheidet sich ein Konzern für die Nation, deren Insasse man zufällig ist, und baut in der Nähe des eigenen Wohnorts einen Industriepark mit Arbeitsplätzen, so wird den Menschen das, wie man immer zu hören bekommt, das größte anzunehmende Glück zuteil, das es in der kapitalistischen Welt gibt. Ihnen wird ein Arbeitsplatz angeboten. Und zur Erinnerung, vor etwa 20 Jahren haben auch einige tausend Bochumer dieses Glück gehabt. Damals hat sich nämlich der finnische Konzern Nokia entschieden, die TV-Firma Graetz, die haben damals Fernsehgeräte hergestellt, zu kaufen und das Nokia-Werk in Bochum mit Hilfe staatlicher Geldspritzen hinzustellen. Also damals waren die Bochumer Profiteure, in Anführungszeichen gesagt, dieser Entscheidung eines weltweit agierenden Kapitals. Damals war nämlich die Entscheidung, wir nutzen die günstigen Standortbedingungen in Bochum. Übrigens hat Nokia dann das auch weitlich genutzt, nämlich als kapitalistisches Unternehmen sind von den damals 4.500 Festangestellten die Hälfte übrig geblieben. Nokia hat ein wunderbares Geschäft gemacht. Und mit diesem Erfolg im Rücken wird jetzt ein neues Geschäft eröffnet, nur an einem anderen Standort. Deshalb wird Nokia jetzt dicht gemacht.
Genau, Miguel. Und du hast ja die Begründung vorgelesen, die Erhöhung der operativen Gewinnmarge von 17% auf 20%. Das heißt, auch bei Nokia haben wir jetzt wieder einen Fall, der ähnlich liegt von der Strategie wie bei BMW. Auch hier erfolgt die Auswechslung des proletarischen Personals gemäß der kapitalistischen Logik, dass der Zweck des Unternehmens Wachstum, Profitabilität an sich keine Beschränkung kennt. Erst recht kein und schon gar kein moralisches Maß, was den abhängig Beschäftigten zustünde. Der Aufsichtsratsvorsitzende gibt zu Protokoll, trotz aller gemeinsamen Anstrengungen, auch gut, er diktiert es und das sind dann die gemeinsamen Anstrengungen, ist Bochum als Standort zur Fertigung mobiler Telefone im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig. Mit diesem Stichwort wettbewerbsfähig erinnert der Aufsichtsratsvorsitzende Sundbeck an den Zweck der Handyfertigung sowie aller Lohnzahlung. Arbeitsplätze werden eingerichtet, damit sie größtmögliche Gewinne abwerfen. Löhne werden gezahlt, solange aus ihnen befriedigende Überschüsse herauszuholen sind. Und was befriedigend heißt und was befriedigend ist, das legt die Seite fest, die den Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, nämlich das Kapital. Auch das Werk Bochum schreibt schwarze Zahlen. Es wird ja gar nicht geleugnet. Kriegt aber zu hören, dass hier für die Fertigung von nur 6% aller Geräte 23% der Lohnkosten aufgewendet werden. Also im Klartext, weil die Benutzung lohnabhängiger Menschen andernorts, und da steht, wie du ausgeführt hast, ja die ganze Welt derweil als Arbeitsmarkt zur Verfügung, für ein Linsengericht zu haben ist, werden hier deren Klassenbrüder entlassen, gemessen daran, an dem, was andernorts zu erwarten ist und wie billig dort die Lohnkosten sind, war die Beschäftigung der Bochumer ein Geschäft, aber nicht Geschäft genug.
Es lohnt sich in dem Fall, mal auf die Reaktion der Betroffenen einzugehen. Die ist einerseits albern und ignorant und schädlich ist sie sowieso, aber das will ich auch ein bisschen näher begründen. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung ein Zitat gefunden und das lautet so: Seit 18 Jahren arbeiten Frau E. und ihr Mann 6 Tage die Woche in 3 Schichten. Echte Nokianer. Und dann sagt diese Frau oder der Mann oder beide zur SZ: Wir haben hier unsere Knochen hingehalten, jetzt sind wir nicht mehr gut genug. Die haben uns für doof verkauft. Die haben doch jede Menge Kohle mit uns verdient. Das Werk war ja rentabel, aber die Profitgeier können den Hals nicht vollkriegen. Soweit das Zitat, also soweit die Stellungnahme der Betroffenen. Gut, einerseits der Gegensatz der Interessen zwischen dem Unternehmen und den Leuten, die das Unternehmen ausnützt, ist ja nicht zu übersehen. Und es wird ja auch nicht übersehen. Die Leute bemerken ja in ihrer Weise, sie werden für doof verkauft. Und sie geben an, die Profitgeier können den Hals nicht vollkriegen. Ich meine, wenn man die Sache mal richtig unterstreicht und mal etwas weniger moralisch verklausuliert ausdrückt, dann kann man ja sagen, in der Tat, das Maß des Profits ist eine Sache, die legt das Werk fest. Und wenn es die Möglichkeit sieht, ein bisschen mehr Profit zu machen, und das ist ja der Zweck des Unternehmens, dann geht es eben diesen anderen Weg. Und die Leute haben ja auch gemerkt, all die Jahre ist es nie um einen anderen Zweck gegangen. Da haben sie sich, wie sie hier selber sagen, krummgelegt. Sie sind sogar stolz drauf, dass sie 6 Tage die Woche in 3 Schichten sich krummgelegt haben und das Unternehmen mit ihnen verdient hat. Ja, und jetzt werden sie die Opfer genau dieser Rechnung. Und zwar Opfer in der Weise, dass sie gar nicht mehr arbeiten dürfen, sich nicht mehr krummlegen dürfen, sondern ausgestellt werden und ohne Lohn und Brot dastehen. Die Sache ist also insofern ein offensichtlicher Gegensatz, dass es sich gar nicht lohnt, überhaupt weiter an dem Gedanken festzuhalten, in der Abhängigkeit vom Kapital sein Glück zu sehen und zu suchen. Aber genau das weigern sich die Betroffenen, mit solchen und ähnlichen Äußerungen zur Kenntnis zu nehmen und erst recht sich diesem Gegensatz zu stellen. Irgendwie, man merkt es ja schon auch an der Wortwahl dieser Leute, sie heben den Konflikt auf eine höhere, auf eine moralische Ebene, wenn sie sich zugute halten, selbst der Firma gegenüber niemals auf ihre Interessen geachtet und immer brav die Deppen für jeden betrieblichen Bedarf gemacht zu haben. Extraschichten fürs Weihnachtsgeschäft gefahren, auf Lohnzuschläge verzichtet. All das, ja selbstverständlich hat man das gemacht. Jeden Schaden haben sie hingenommen, haben sich als Instrumente des Betriebswohls benutzen lassen und beklagen nun das angebliche Unrecht, das ihnen geschieht, wenn die Firma sie trotzdem nicht mehr weiter benutzen will. Gerade so, als hätten sie sich, so tun sie ja, so treten sie auf, als hätten sie sich mit ihrer selbstlosen Treue zum Dienstherren, dessen Treue zu sich, also zu sich als den Dienstkräften verdient und als würden sie nicht bloß in die Einkommenslosigkeit entlassen, sondern um ein höheres Verdienst betrogen. So bleiben die Opfer der Umzugsentscheidung, also die Leute, die dort entlassen werden, Sieger im Kampf zwischen Moral und Interesse, freilich aber auch nur moralische Sieger. Davon können sie sich übrigens nichts kaufen. Das wissen sie selbst am besten. Also müssen sie Abschied nehmen, nicht von der Kollegenfamilie, sondern von der Einkommensquelle. Und das tun sie auch. Nicht mit einem knappen Servus, sondern mit jedem zunehmend beliebten dummen Spruch, der genau zwei Sachen ausdrückt. Die widerstandslose Unterwerfung unter den Gau der eigenen Lohnarbeiterexistenz und die allmähliche Gewöhnung daran. Die Hoffnung stirbt zuletzt, erzählen sie jedem Reporter, der sie nach ihren Empfindungen fragt. Und die Spitze dieser ganzen Arie, dieser Jammerarie, besteht dann darin, dass sie sogar noch ihre Hoffnungen knüpfen an Initiativen der Gewerkschaft und eines Betriebsrats, der sich dann nämlich aufmacht Richtung Konzernzentrale und Angebote an das Unternehmen macht mit folgendem Inhalt. Wir können nämlich für den gleichen Lohn, ich fasse das jetzt mal in der einen Formulierung, die ich gelesen habe, zusammen, wir können und wollen für den gleichen Lohn die doppelte Anzahl von Handys produzieren. Das heißt, sie versprechen quasi dem Unternehmen doch glatt so etwas wie, wenn ihr uns anstrengen lasst, dann bescheren wir euch eine Profitmarge, einen Profitsprung, der mindestens so groß ist wie das, was ihr euch von Ungarn und Rumänien, wohin ihr abwandern wollt, versprecht. Dann kann ich nur sagen, gute Nacht. Also, wenn mit der Leistungsbereitschaft der Proleten, mit ihrer Arbeitskraft, mit ihrer Gesundheit, überhaupt mit allem, was denen zur Verfügung steht, damit dann gewuchert wird in dem Sinn, das Kapital könnte sie doch besser ausnutzen, dann fällt den Leuten angesichts des Schadens, der ihnen die letzten 10 Jahre und aktuell bereitet wird, nichts anderes, nichts Besseres ein, als ihren eigenen Schaden nochmal zu vergrößern, bloß um den Arbeitsplatz zu erhalten. Und da muss man sich dann schon fragen, was ist eigentlich ein Arbeitsplatz, wenn er außerdem nichts zu bieten hat?
Im ersten Teil unserer Sendung bei den Splittern aus dem kapitalistischen Alltag haben wir anhand der Massenentlassungen bei BMW gezeigt, wie ein deutscher Automobilmulti mit einer Fraktionierung der Arbeiterklasse umspringt, nämlich mit, wie er die Leiharbeiter ausnutzt gegen die Stammbelegschaft und zukünftige Rationalisierungserfolge mit Hilfe der Leiharbeiter ausführt oder auszuführen plant und so neue Leistungsnormen in die Welt setzt. Bei dem Punkt Tarifverhandlungen im Einzelhandel ging es vor allen Dingen um den Niedriglohnsektor und davon, dass heute eine ganze Branche darauf beruht, dass Leute von ihrem Lohn nicht leben können, und zwar von einem Lohn, der auch von Anfang an gar nicht darauf berechnet ist, dass die dort abhängig Beschäftigten davon leben können. Am Beispiel von Nokia wurde erläutert, wie heute ein Multi auf dem Weltarbeitsmarkt sich bedient, um dort überall auf der Welt Proleten einen internationalen Kosten- und Leistungsvergleich auszusetzen. Jetzt im Folgenden geht es um einen Punkt, der zunächst mal etwas grotesk erscheint. Da gab es einen Streit vor nicht allzu langer Zeit, wo zwei Betriebsräte sich in die Haare bekommen haben, nämlich der VW-Betriebsrat gegen den Porsche-Betriebsrat. Dazu ein paar Bemerkungen, nämlich auch das gehört heutzutage zum kapitalistischen Alltag in Deutschlands Betrieben. Großbetriebe haben, das ist ja vom Gesetzgeber so festgelegt, einen Aufsichtsrat. In dem Gremium passen die Aktionärsvertreter darauf auf, dass und ob der Vorstand die richtigen Entscheidungen trifft. Richtige Entscheidungen in diesem Sinne sind solche, die den Nutzen der Eigentümer mehren. Also geht es immer wieder um eine Frage, stimmt die Dividende? Und sorgt die Konzernführung durch erfolgreiche Profitmaximierungsstrategien dafür, dass auch in Zukunft eine ordentliche Dividende fließt. Solche Strategien, bei BMW war das das neue Strategieprogramm, haben immer ein Ziel, Steigerung der Produktivität. Solche Programme bieten den Spekulanten Anhaltspunkte dafür, den Kurs der Unternehmensaktien in die Höhe zu treiben, sodass sich die berühmten Shareholder, also die Aktienbesitzer, vor allen Dingen eben die Großinvestoren, daran noch einmal bereichern können. Der Aufsichtsrat repräsentiert also die private Macht der Eigentümer und ihr Recht auf Eigentumsvermehrung. Da sind und bleiben, so sollte man meinen, die Funktionäre des Kapitals, die Vertreter des Eigentums und der staatlichen Überwacher unter sich. Nicht so in Deutschland. Da gibt es eine juristische Besonderheit, die dem deutschen Mitbestimmungsgesetz geschuldet ist. Das sieht nämlich vor, dass auch diejenigen, die durch ihre Leistung in den Werkshallen für die Vermehrung des Eigentums sorgen, im Aufsichtsrat Sitz und Stimme haben. Die Proleten sind durch ihre betrieblichen Vertreter repräsentiert. Und in diesem Zusammenhang ist der Betriebsrat von VW um die Jahreswende aufgefallen. Bekanntlich hat nämlich Porsche die Aktienmehrheit bei VW übernommen. Im Anschluss daran hat der Porsche-Vorstandsvorsitzende Wiedeking vorgeschlagen, im Aufsichtsrat des neuen Gesamtkonzerns sollten die VW-Mitarbeiter nicht mehr Stimmen haben als die Porsche-Mitarbeiter. Da hätte man den VW-Betriebsrat aber einmal hören sollen. Ein Anschlag ohne Gleichen. Nur, worauf eigentlich? Warum wollte der VW-Betriebsrat eigentlich mehr Sitze als die Kollegen von Porsche? Sind sie misstrauisch gegenüber den unternehmenstreuen Weicheiern des Porsche-Betriebsrats, der bekanntlich alles mitträgt, was Wiedeking vorschlägt? Gefällt Ihnen, den VWlern, deren Art nicht, allen Leistungssteigerungen, die das Porsche-Unternehmen in den letzten Jahren beschlossen hat, ihren Segen zu erteilen? Wollen Sie die Machenschaften etwa des neuen Gesamtkonzerns, der sich die Herstellung von Arbeitsplätzen mit Spitzenleistungen auf dem Weg zum größten europäischen Automobilbauer gutheißen lässt, demonstrativ entlarven und in die Öffentlichkeit tragen? Naja, klar, das sind alles so rhetorische Fragen meinerseits. Denn eins ist offensichtlich, Vorkämpfer für die proletarischen Interessen, im Unterschied zu den Kollegen von Porsche, das ist wirklich das allerletzte, was die VW-Betriebsräte hier im Sinn haben oder hatten. Sie streiten um Gerechtigkeit. Ein Betriebsrat sitzt gegen den anderen. Ein Betriebsrat gegen den anderen. Welcher Arbeitervertretung stehen mehr Sitze im erlauchten Gremium der Aktionärsvertreter zu? Das ist einerseits grotesk. Andererseits doch einer kleinen Erwähnung wert, weil die Begründungen, die jetzt hier aufgefahren werden, um das eigene Recht auf einen Sitz oder auf mehr Sitze als der konkurrierende Betriebsrat bei diesen Begründungen zynisch und unverschämt sind. Die Gesichtspunkte, die die Herren Betriebsratsvorsitzenden für ihre Berechtigung oder für die Berechtigung ihres jeweiligen Anliegens ins Feld führen, beziehen sich doch glatt auf die Leistung, zu der die Gegenseite, die Unternehmer, die Arbeiter und Angestellten zwingt. Originalton VW-Betriebsrat Osterloh. 12.000 Beschäftigte von Porsche sollen in wichtigen Fragen das gleiche Recht haben wie 324.000 VW-Mitarbeiter. Das kann nicht in Ordnung sein. Versteht sich, dass das nicht in Ordnung sein kann, versteht sich von selbst, sagte Osterloh. Wieso eigentlich? Meint Kollege Hück von Porsche, seines Zeichens Betriebsratsvorsitzender, und hält dagegen. Zitat: Wer sagt, dass eine Belegschaft mit 324.000 Mitarbeitern mehr wert ist als eine mit 12.000, der redet wie ein Kapitalist. Zitat Ende. Süddeutsche, 29. September des letzten Jahres. Bei diesem Lob der Dienstbarkeit der Kollegen, ja, das ist der Streit. Wer ist denn eigentlich mehr wert? Und woran will man das entscheiden? Da sekundiert der Chef von Porsche seine Betriebsrat gerne. Die Beschäftigten von Porsche haben schließlich die Grundlage dafür erarbeitet, dass sich Porsche an Volkswagen beteiligen konnte, sprich die Mehrheit übernehmen konnte. Man mag ja fast sagen, wenn es nicht so ernst wäre, gut gegeben. Aber worauf bezieht sich denn hier wieder? Auf die erfolgreiche Ausbeutung, die sich eben in dem Aktienkurs der Porsche-Aktien niederschlägt und die Übernahme oder die Mehrheitsbeteiligung möglich gemacht haben. Für diese erfolgreiche Ausbeutung, mit der übrigens Wiedeking ja in aller Welt angibt, ist als Lohn für seinen Betriebsrat und damit natürlich auch für seine Beschäftigten die gleiche Anzahl von Sitzen im Aufsichtsrat wie für die Porsche-Mitarbeiter allemal gerecht.
Ganz hart wird es dann, wenn der VW-Betriebsrat noch mit dem Entzug des Leistungswillens der Arbeiter und Angestellten droht. Dafür steht er nämlich gerade und er droht mit diesem Entzug, wenn es nicht zu den von ihm verlangten Sitzen kommt. Als Anhänger einer sogenannten Unternehmenskultur, bei der die Einbindung des Betriebsrats eben dafür sorgt, dass, Zitat Osterloh, die Beschäftigten Veränderungen, so die schönfärberische Formulierung für die Rationalisierungen, dass also die Beschäftigten Veränderungen akzeptieren und mittragen, da geniert er sich nicht, dem Porsche-Boss vorzuwerfen, den Stolz und den Schwung der Belegschaft zu brechen. Womit droht der Mann? Er droht mit Motivationsverlust. Er droht damit, dass wenn er nicht dahinter steht, die Belegschaft nicht mehr so motiviert ist und es nicht zu den Produktivitätssteigerungen kommt, die das Unternehmen wünscht. Denn im Gegensatz zu der von den Arbeitern zu bewerkstelligenden und auszubadenden Kostenoffensive gegen Toyota, die, hat man ja gehört, ist ja in den Augen des Betriebsrats notwendig, also im Gegensatz zu dieser Kostenoffensive ist ein fehlender Sitz im Aufsichtsrat eindeutig eine Sache, die, so Osterloh, zu Lasten unserer Kolleginnen und Kollegen geht. Das will er nicht hinnehmen. Sprich, Arbeitsverweigerung wegen Zumutungen des Kapitals in Sachen Lohn und Leistung, die die Proleten auszubaden haben, mit diesem Betriebsrat nie und nimmer. Aber für das Recht des Betriebsrats auf Sitz und Stimme im Gremium der Eigentümervertreter, die den Ausbeutungskurs absegnen, aber immer. Nicht genug damit, dass das Kapital die Konkurrenz der Arbeiter anheizt und ausnutzt, Das macht das Kapital alltäglich in den Firmen. Haben wir eben schon gehabt, das Beispiel von VW. Stammbelegschaft wird, von BMW. Stammbelegschaft wird gegen die Leiharbeiter ausgespielt. Subunternehmer werden gegen Zeitarbeiter ausgespielt. Niedriglöhner gegen die Stammbelegschaft und, wie vorhin gehört, Arbeiter in Deutschland gegen solche in Rumänien oder sonstigen Teilen der Welt. Bei Porsche und VW fügt der Betriebsrat dieser Konkurrenz, die das Kapital veranstaltet, noch einen ganz eigenen Gesichtspunkt zu. VW-Arbeiter werden aufgestellt gegen Porsche-Arbeiter. Oder in den Worten dieser Betriebsräte ausgedrückt, was zählt mehr? Die Mehrzahl der Arbeit oder der Mehrwert, den sie schaffen? Das hat nun wirklich nicht noch gefehlt. Übrigens, was gleichzeitig bei VW auf der Tagesordnung stand und ohne große öffentliche Aufmerksamkeit durchgewinkt wurde, und zwar auch von dem Betriebsrat. Das ist das, was wir eben auch schon im Fall von BMW hatten. VW ist nämlich da auch nicht faul und kündigt an, dass man dafür sorgen werde, dass die Produktivität beim Autobauen jährlich um 10% steigen soll. Was Produktivitätssteigerung heißt, hat der Franz eben ausgeführt im Fall von VW, von BMW, aber auch die VW-Belegschaft, die weiß, was das heißt, weil immerhin hat sie schon seit 2006 auch eine Produktivitätsoffensive mit den entsprechenden Massenentlassungen und Mehrarbeiten zu verkraften. Dagegen, gegen dieses Programm, hört man vom kämpferisch gestimmten Betriebsratsvorsitzenden Osterloh nichts. Im Gegenteil, in der Diktion eines Co-Managers und in der Pose des Arbeiterführers garantiert er der Unternehmensführung die entsprechenden Leistungen der Belegschaft so zu, als hätte er sie sich selber ausgedacht. Zitat Osterloh: Nach den Worten des VW-Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh wird es im Wolfsburger Stammwerk in den nächsten Jahren weitere Produktivitätssprünge geben, wenn sich die Belegschaft mächtig ins Zeug legt. Dies sei angesichts des gezielten Angriffs von Toyota, insbesondere auf den europäischen Markt, auch notwendig, sagte der Betriebsratsvorsitzende Osterloh. Also, an ihm und der Mannschaft, über die er offensichtlich die Verfügungsmacht hat, soll und wird der Erfolg der Firma nicht scheitern. Er will jedenfalls tun, was er kann, dass die Firma, dass die Leute sich, wie er sagt, mächtig ins Zeug legen für den Profit. Dafür steht er gerade. Wir kommen zum nächsten Punkt, zum Streik der GDL. Ein Streik für bundesdeutsche Verhältnisse eher ungewöhnlich, wie der geführt worden ist. Inzwischen, weiß wahrscheinlich jeder, ist er beendet. Für uns Anlass, einen kurzen Rückblick auf diese Auseinandersetzung zu halten. Was war der Ausgangspunkt? Was ist das Resultat? Gefordert hatte die GDL ursprünglich 30% mehr Lohn, Änderungen der Arbeitszeiten, also vor allen Dingen bei den Schichtplänen und die Anerkennung als Tarifvertragspartei, also das Recht für die Lokführer, unabhängig von der Gewerkschaft Transnet Lohnverhandlungen zu führen. Mit den Ergebnissen der Transnet war nämlich die GDL seit Jahren unzufrieden und hat deswegen eigenständig Lohnforderungen für die Lokführer aufgestellt, eigentlich auch noch für die Zugschaffner. Das Recht, solche Tarifverträge abzuschließen, hat die Bahn AG nach erbittertem Widerstand der GDL schließlich zugestanden und für die Lokführer wurde eine Lohnerhöhung von 11% vereinbart. Erreicht ist damit nichts anderes, als dass zumindest ein Teil der Lohnsenkungen, aber eben nur ein Teil der Lohnsenkungen der letzten 10 Jahre ausgeglichen sind. Laut Shell ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Da muss man schon den richtigen Vergleichspunkt haben. Man darf es nämlich dann nicht auf die ursprüngliche Lohnforderung beziehen, um zu so einem positiven Urteil zu kommen, sondern man muss es auf das einige Prozent schlechtere Ergebnis beziehen, welches ja Transnet für die übrigen Bahnarbeiter abgeschlossen hatte. Gut, ob die Mitglieder mit dem Ergebnis zufrieden sein können, das müssen diese mit sich und ihrem Geldbeutel in der Tat selber ausmachen. Ich möchte aber nochmal die Begründung, die damals rausgegeben worden ist von der GDL für die Forderung in Erinnerung bringen. Der Vorsitzende Schell hat im Mai 2007 im GDL-Infodienst zu Protokoll gegeben, das Fahrpersonal hat seinen Beitrag zur Sanierung der Bahn bereits übererfüllt. Während die DB das Betriebsergebnis seit der Bahnprivatisierung 1994 um 5 Milliarden erhöht hat und die Produktivität des Fahrpersonals um 200% gestiegen ist, hat das Fahrpersonal einen Reallohnverlust von 9,5% erlitten. Die Lohnkurve muss stringent nach oben gehen. Soweit das Zitat. Was ist also der Ausgangspunkt der Forderung der Tarifverhandlung? Die Bahn AG, so gibt der Vorsitzende der Gewerkschaft es zu Protokoll, hat die Leute in all den Jahren länger und intensiver arbeiten lassen. Sie hat also deren Leistung erheblich gesteigert. Gleichzeitig hat sie die Löhne, die sie für diese Arbeit gezahlt hat, massiv gesenkt. Genau dieses Verhältnis, mehr Arbeit und weniger Lohn zu Ungunsten der Beschäftigten, das wollte die GDL rückgängig machen. Sie kämpft also, oder hat gekämpft, hat darum gekämpft, wenigstens den Zustand von, ja, vor 10 Jahren ungefähr wiederherzustellen. Bei den Forderungen, die sie aufstellt, handelt es sich also um einen Abwehrkampf gegen von der Bahn in den letzten Jahren durchgesetzte Verschlechterungen des Lohns und der Arbeitsbedingungen wie Arbeitszeit, Schichtpläne und so weiter. Die GDL hat sich hingestellt und hat verlangt, dass die Bahn AG zumindest einen Teil dieser Verschlechterungen rückgängig machen soll. Nach Jahren von Lohnverzicht und Leistungssteigerung sollte das Lohninteresse der Beschäftigten wieder zu seinem Recht kommen. Das Forderungspaket, das will ich klarstellen, deswegen habe ich das nochmal zitiert, zielt also auf eine Kompensation der Schäden, also auf eine Kompensation, was Lohn und physischen Verschleiß angeht, die das Bahnunternehmen dem Fahrpersonal im Gefolge der Bahnsanierung aufgeheizt hat. Insofern sind nämlich die Forderungen der GDL überhaupt nichts Besonderes. Immerhin sind dafür die Gewerkschaften mal erfunden worden. Dafür, dass sie die Schäden, die im Laufe eines Tarifjahres den Arbeitern zugefügt werden, also Lohnsenkungen und Leistungssteigerungen, zu kompensieren. Einmal im Jahr dürfen sie eben einen Ausgleich fordern. Etwas Besonderes sind diese Forderungen nur deshalb, weil es erstens in der bundesdeutschen Tariflandschaft unüblich ist, dass Gewerkschaften diesen Standpunkt der Kompensation einnehmen. Beispiele, wo die sich drum scheren, haben wir eben schon gehabt, zum Beispiel um Sitze im Aufsichtsrat. Zweitens hat die GDL von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, dass sie ihre Forderungen ernst meint und auch durch Streik, also durch die Lahmlegung des Bahnbetriebs durchzusetzen gewillt war. Es ist allgemein bekannt, wie die Sache verlaufen ist. Die Bahn hat in Gestalt von Medon und Zuckerle die Forderungen der GDL rundweg abgelehnt. Sie haben sich darauf berufen, dass sie mit der Gewerkschaft Transnet schließlich bereits einen Tarifvertrag abgeschlossen hätten. Die Bahn hat sich geweigert, die Meditationsergebnisse umzusetzen und auch von den Streiks der GDL zeigte sie sich unbeeindruckt. Der Medon wollte auf keinen Fall die GDL als tariffähige Vertretung ihrer Mitglieder anerkennen. Er hat versucht, ihren Arbeitskampf per Gericht zu verbieten. Er hat versucht, ihre Organisation und deren Handlungsfähigkeit zu vernichten. Die streikenden Mitglieder hat er kriminalisiert, denen Abmahnungen und Kündigungen geschickt. Die GDL hat sich nicht einschüchtern lassen. Sie hat vom höchsten deutschen Arbeitsgericht auch ein Recht auf Streik bestätigt bekommen und davon Gebrauch gemacht. Die Gewerkschaft hat also demonstriert, dass sie den Zugverkehr weitgehend lahmlegen kann. Sie hat die Abhängigkeit des Bahnbetriebs und damit des Profits der AG für sich ausgenutzt und auf ihren Forderungen bestanden. Es bedurfte allerdings immer noch offenbar der Einmischung von Minister Tiefensee, das hat man dann ja erfahren, in die Verhandlungen. Die Regierung hat nämlich im Unterschied zu MEDOM auf dem Standpunkt gestanden, dass Ruhe an der Arbeitsfront einkehren soll. Sie wollte den sozialen Frieden. Die Züge sollen wieder zuverlässig fahren und die Lokführer sollen nicht mehr auffallen, sondern schlicht brav ihren Dienst tun. Deswegen hat der Minister den Bahnchef zu Verhandlungen gezwungen und so kam es Anfang Januar zu der ersten Erfolgsmeldung, dass der Tarifvertrag zwischen GDL und Bahn AG unter Dach und Fach sei.
Ja, dann hat man gleich im Anschluss erfahren, also keinen Tag oder keine zwei Tage später, dass für die Bahn und ihren Chef die Sache nicht erledigt war. Der MEDON hat sich nämlich geweigert, diesen Tarifvertrag, der ausgehandelt worden ist, zu unterschreiben. Und wie vielleicht noch in Erinnerung ist, ist die Auseinandersetzung wieder eskaliert und es drohte wieder ein flächendeckender Streik im Bahnverkehr. Denn, das muss man mal erwähnen, hatte sich der Bahnchef eine ganz witzige, ich sag das mal so flapsig, witzige Regelung ausgedacht, nämlich er unterschreibt den Tarifvertrag, der zwischen ihm, dem Shell und dem Tiefensee vereinbart worden ist, nur dann, wenn sich diese Abmachung, wie er sich ausdrückt, konflikt- und widerspruchsfrei in das allgemeine Tarifsystem der Deutschen Bahn einfügt oder einfügen lässt. Das Witzige daran ist nämlich, dass er damit die GDL darauf verpflichtet hat, sich wiederum mit den Gewerkschaften zu einigen, nämlich Transnet und DGBA, von denen sie sich ja vorher gerade getrennt hatte, weil diese Gewerkschaften viel zu nachgiebig gegenüber allen Forderungen des Bahnkapitals aufgetreten sind. Sie haben ja gerade sich selbstständig gemacht oder versucht selbstständig zu machen, weil sie etwas mehr durchsetzen wollten als die Transnettler. Und wenn die jetzt dazu angehalten werden, sie müssen sich mit den Transnet wieder einigen, wäre ja genau das, was die GDL gewollt hat, nämlich als selbstständige Tarifpartei anerkannt zu werden, eigene Forderungen aufzustellen und eben dann das zu fordern, was sie meint, was sie fordern müsste, das wieder rückgängig zu machen. Genau das war also quasi vom MEDON hinterlistig gewollt und genau daran ist es dann ja auch wieder zur Eskalation gekommen. Das genau das war der Brocken, den die GDL nicht schlucken wollte. Und lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann ist dann auch wahrscheinlich wiederum aufgrund eines Drucks der Politik ist zu der Einigung zu den Unterschriften gekommen. Nur, man muss mal sagen, erstens an der ganzen Art und Weise, wie der MEDON aufgetreten ist, immerhin der oberste Chef des deutschen Bahnkapitals, war ja schon klar, der versteht sich als Vorkämpfer dafür, dass es so etwas wie eine Gewerkschaft, die einfach mal sich aufführt wie eine Gewerkschaft, sagt, meine Mitglieder haben Lohninteressen, die in den letzten Jahren zu Schanden geworden sind, denen ganz übel mitgespielt worden sind und wo wir einen Ausgleich wollen. Solche Gewerkschaften will sich der
Bahnchef nicht bieten lassen und er hat es gleich immer auf eine sehr hohe Stufe gehoben. Er hat nämlich immer gesagt, das darf in Deutschland nicht Schule machen. Das wäre ja das Letzte, wenn wir uns von Seiten derer, die doch den Wirtschaftsstandort Deutschland voranbringen, quasi von Gewerkschaften und dann auch noch von so einer kleinen diktieren lassen, wie schnell es mit dem Wachstum deutschen Reichtums im Gestand des Bahnkapitals, aber auch aller anderen Kapitale, wie es da weitergehen soll. Das war sein Standpunkt und ist sein Standpunkt. Und insofern ist die Fortsetzung, die das Ganze jetzt hat, laut Ankündigung von Medon, auch gar nicht verwunderlich. Trotzdem, man muss das mal zur Kenntnis nehmen, denn jetzt sind diese Verträge, so wie eben geschildert, unterschrieben. Die Lokführer kriegen, hochgerechnet auf 2,5 Jahre, 11% mehr Lohn. Sie können eine Stunde oder dürfen eine Stunde weniger arbeiten. Und das verbucht der Medon ganz locker, natürlich von seinem Standpunkt aus als Kapitalist, locker als Schaden für die Bahn. Er sagt, das kostet 200 Millionen Euro und dann kann er natürlich auch die Hochrechnung betätigen und sagt, das kostet der Bahn in den nächsten Jahren mehrere Milliarden. Und das ist ein Skandal. So sieht er das jedenfalls, weil schließlich will die Bahn an die Börse, sie will als Shareholder-Institution Anleger interessieren, die in der Bahn eine wunderbare Gelegenheit sehen, an der Börse Geld zu verdienen. Also ist schon klar, jetzt kommt Medon daher und sagt, er wird die Kompensation der Kompensationen, die die GDL für ihre Mitglieder rausgeholt hat, wieder eine Kompensation für diese Kompensation erreichen. Das heißt, den Schaden für die Bahn rückgängig machen. Insofern kündigt er auch an, was er alles in petto hat, als Herr über die Arbeitsbedingungen von und die Lebensbedingungen einer ganzen erklecklichen Anzahl von Leuten. Also sagt er, insofern uns das so viel gekostet hat jetzt, müssen wir weitere Rationalisierungen vornehmen. Wir müssen Arbeit outsourcen, wie das auf Neudeutsch heißt. Das heißt, einfach bestimmte Sachen an andere Firmen, die das billiger anbieten, weitergeben, sodass Leute, die bei der Bahn bisher die Sachen gemacht haben, arbeitslos werden. Wir greifen auf Leiharbeit zurück. Wir verlagern Arbeit in Billiglohngebiete. Das ist ja die neueste Masche, haben wir eben schon mal bei Nokia gehabt. Und er sagt dann auch einfach nochmal dazu, wir müssen Leute entlassen. Das heißt, die ganze Palette, die ein kapitalistisches Unternehmen als Mittel auf Lager hat, die eigene Profitabilität zu steigern auf Kosten der Angestellten, der Mitarbeiter, wird jetzt schon mal wieder angekündigt, diesmal unter dem Motto Reaktion auf den GDL-Abschluss. Das ist natürlich, ich sage das nur mal dazu, das ist natürlich insofern eine Lüge, weil diese ganzen Maßnahmen die ganzen letzten 10, 15 Jahre ja schon längst gelaufen sind, also gar nichts Neues sind. Die finden sowieso jedes Jahr statt. Das war ja gerade der Ausgangspunkt von dem, was, Elisabeth hat es nochmal erwähnt, von dem, was die GDL eigentlich dazu veranlasst hat, mal zu sagen, so, wir wollen 30% mehr Lohn, wir wollen 2 Stunden weniger arbeiten, wir müssen eine, wie hieß es da, wir müssen die gestiegene Produktivität, die uns aufgeheizt worden ist von 200%, die müssen wir irgendwie wettmachen. Davon wollen wir auch mal ein bisschen Kohle sehen. Also alles das, was überhaupt der Ausgangspunkt, der Grund für die Gewerkschaft der Lokführer gewesen ist, in diesen Streik einzutreten, relativ erfolgreich oder bescheiden erfolgreich, das wird jetzt umgekehrt als, ja, weil die Gewerkschaft doch glatt hier etwas an Kompensation für ihre Mitglieder rausgeholt hat, wird alles das angekündigt, was sowieso immer läuft und jetzt verschärft demnächst an Bahnpersonal exekutiert wird.
Ja, das, was du sagst, anders ausgedrückt heißt es ja, Medorn stellt mit seiner Kampfansage klar, die Gewerkschaft hat zwar jetzt ein bisschen was erreicht, sie hat ein Ergebnis erzielt und ein Stück Kompensation für die vorherigen Schäden erreicht. Medorn stellt aber klar, dieses erzielte Ergebnis ist immer gefährdet. Und das gilt ja übrigens nicht nur für die GDL. Das ist ja was, was ganz allgemein für die Gewerkschaften bzw. für die Beschäftigten gilt, weil die Chefs der Produktions- und Arbeitsverhältnisse jedes Mittel in der Hand haben zur Profitsteigerung auf Kosten der Arbeiter, stellen ja die abgeschlossenen Verträge, die also jedes Jahr zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber abgeschlossen werden, überhaupt nicht sicher. Einmal abgeschlossen und schon werden die Produktionsbedingungen wieder verändert und das ist nichts anderes als Lohnsenkung und Leistungssteigerung. Für die Gewerkschaften ist also ein dauerhafter Arbeitskampf angesagt, gerade wegen der alltäglich stattfindenden Erpressung. Zu mehr Leistung und für weniger Lohn müssen sie immer wieder antreten, um die auf Basis der geltenden Tarifverträge stattfindenden Verschlechterungen für ihre Mitglieder so weit wie möglich rückgängig zu machen. Dies der Standpunkt der Kompensation, den die GDL zumindest in dieser Tarifrunde mal vertreten hat. Freiwillig gibt es nämlich von Seiten der Kapitalisten keine Zugeständnisse an die Arbeiter. Dass diese mit den vom Kapital vorgegebenen Arbeitszeiten und Löhnen sich schwer tun, ihr Leben zu organisieren, dass die, wie im Einzelhandel schon erwähnt, einen Lohn kriegen, von dem man gar nicht leben kann, und andere Beispiele, das interessiert die Unternehmer nicht, da müssen die Leute eben sehen, wie sie fertig werden.
So, wir kommen zum letzten Thema heute, was auch ein bisschen als Zusammenfassung unserer bisher aufgegriffenen Splitter aus der kapitalistischen Arbeitswelt zu verstehen ist. Das letzte Thema ist der Mindestlohn und die Debatte darum, die ja seit geraumer Zeit in der deutschen Öffentlichkeit geführt wird. Selbst die politischen Macher führen eine Debatte darüber, ob es nicht notwendig sei, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen. Ich will gleich vorneweg klarstellen, an dieser Debatte wollen wir uns nicht mit einem Für- oder Gegen-Mindestlohn beteiligen. Das halten wir für einen Fehler und das wollen wir begründen, indem wir mal ein paar Schlüsse ziehen daraus, dass eine solche Debatte überhaupt stattfindet. Punkt 1. Es ist ja selber ein unglaubliches Bekenntnis über den Laden, wenn Mindestlöhne als wünschenswert gelten und darüber diskutiert wird. Denn die Unterstellung einer solchen Debatte lautet ja immerhin, es gibt Millionen von Leuten, die arbeiten, aber nicht davon leben können. Also wie gesagt, nicht Randexistenzen, sondern, wie es immer so schön heißt, Vollzeitarbeitsbeschäftigte. Und das ist schon ein Hammer. Denn wer einen Arbeitsvertrag schließt und arbeitet, der tut es ja, weil er von der Arbeit leben will. Arbeiter haben keine andere Einkommensquellen, sie sind darauf angewiesen, dass sie von ihrem Arbeitseinkommen leben können. Und dann stellt man fest, dass Millionen so wenig bezahlt bekommen, dass das gar nicht geht. Darin steckt ein Bekenntnis, nämlich das Bekenntnis, dass die Leute davon leben können, ist nicht Grund und Zweck und deswegen auch nicht das Kriterium der Höhe ihrer Bezahlung. Und es gibt auch immer wieder das ganz öffentliche Bekenntnis dazu, also es wird einfach zugegeben, dass es für die Kapitalisten, jedenfalls von ihrem Standpunkt wird das immer mitgeteilt, quasi eine Zumutung ist, wenn sie Löhne zahlen müssten, die vom Anspruch her so etwas leisten, wie davon leben können. Jetzt wollen wir mal ein paar Überlegungen dazu anschließen, warum das eigentlich so ist, dass massenhaft Leute in der Republik rumlaufen, die von ihrem Lohn nicht mehr leben können.
Wenn nun allenthalben selbst von Politikern also Sprüche losgelassen werden, dass man von einem Vollzeitjob doch leben können muss, ist das, wie gesagt, mir gerade darauf hingewiesen, zunächst mal ein wuchtiger Beleg dafür, dass dies nicht geht. Und das ist unser erster Einwand gegen das System. Aber wir möchten es jetzt mal etwas anders aufziehen in den folgenden knapp 15 Minuten. Der Mindestlohn beschäftigt uns ja schon längere Zeit und heute soll ein wenig theoretischer auf diese Sache hingewiesen werden. Warum ist das eigentlich so, dass flächendeckend Arbeitslöhne gezahlt werden, die den Menschen und seine Familie nicht gescheit ernähren können? Das wäre meine erste Frage. Dann, wenn noch die Zeit bleibt, welche Rolle spielen in der Lohnfrage eigentlich die Gewerkschaften, die laufend Skandal schreien, wenn Löhne unter 5 Euro gezahlt werden und die dann selber wie Verdi Tarife mit 3,80 Euro abschließen? Und an woran, beziehungsweise, das wäre drittens die entscheidende Frage, an welches Niveau denken eigentlich Politiker, wenn sie die Frage nach dem Mindestlohn und seiner Höhe aufwerfen? Also mal schauen, wie weit wir kommen. Ich nehme die erste Frage vor. Warum ist das eigentlich so, dass Löhne gezahlt werden, die den Menschen nicht gescheit ernähren? Oder, etwas theoretischer, warum ist es mit Notwendigkeit so? Was ist die ökonomische Gesetzmäßigkeit des Lohns? Wofür wird er denn eigentlich gezahlt, der Lohn? Üblicherweise denkt man sich, naja, der wird ja gezahlt für die Arbeit. Der Lohn ist der Preis der Arbeit. Und die Arbeit selbst hat eigentlich ein doppeltes Maß. Sie wird gezahlt für eine bestimmte Zeit, in der der Mensch arbeitet, und für einen bestimmten Ertrag. Das ist auch richtig so. Nur, was ist jetzt eigentlich der Nutzen, der eigentliche Nutzen, den der Unternehmer davon hat, wenn er sagt, er bezahlt Geld für Arbeit, oder in einer Terminologie, wie sie vielleicht einigen unserer Hörer noch vertraut ist, er zahlt Geld für die Arbeitskraft, die er sich kauft, also für die wahre Arbeitskraft. Und da ist die Antwort sehr einfach. Diese Arbeitskraft hat einen ganz bestimmten Nutzen für den Unternehmer. Der kauft sie nämlich, weil er sie anwenden will, um damit eine Ware herzustellen, die er mit Gewinn verkaufen kann. Lohn zahlt er, weil er damit Gewinn machen will. Und der Nutzen der Arbeit, die der Unternehmer kauft, der ganz eigentümliche Nutzen, weshalb es für die Arbeit auch Lohn gibt, ist der Gewinn und sonst gar nichts. Dazu folgende Überlegung. Arbeit, der nützlichen, rein nützlichen Seite her, ja, mag gebraucht werden, wo immer. Und sie wird häufig gebraucht. Bedarf an Arbeit, an nützlicher Arbeit, gibt es mehr als genug. Da muss man gar nicht erst an die Pflegeberufe denken, an Kindergärtnerinnen, Krankenpfleger und Ähnliches. Wenn Arbeit keinen Gewinn oder nicht für einen gewinnbringenden Prozess gekauft wird, nicht für Gewinn taugt, dann ist sie vom unternehmerischen Standpunkt, vom kapitalistischen Standpunkt nichts wert. Also ist sie es auch nicht wert, dass man Lohn für sie aufwendet. Die Nützlichkeit der Arbeit besteht also ganz im Gegenteil zu dem, was man sich denken könnte, nicht in dem Produkt, das sie herstellt, sondern Der Nutzen liegt ganz und gar in dem Gewinn, den der Käufer mit der Arbeit produzieren lassen kann. Mit dem Gewinn, den sie ihm einspielt. Ohne diesen Gewinn findet kein Kauf der Arbeit statt, dann wird also auch kein Lohn gezahlt. Das nennen wir immer Lohn-Arbeitsverhältnis. Und als erste Gesetzmäßigkeit lässt sich damit formulieren, der Gewinn ist die absolute Bedingung dafür, dass die Arbeit überhaupt einen Preis erzielt, dass überhaupt Lohn gezahlt wird. Ein Gewinn muss herauskommen, sonst wird nämlich gar keine Arbeitskraft bezahlt. Und damit ist übrigens zugleich auch die Obergrenze des Lohns bezeichnet. So hoch, dass der Lohn den Gewinn auffrisst, darf der Lohn nicht sein, dann wird kein Unternehmer jemanden beschäftigen. In der Realität ist übrigens die Frage nach der Obergrenze des Lohns ja, mehr oder weniger theoretisch, dennoch wichtig, um sich das einmal klar zu machen, ja, was es da, um was für ein Verhältnis es da geht. Praktisch geht es immer um die Untergrenze des Lohns. Und da ist die Frage, gibt es die überhaupt? Denn eins steht fest, wie bei jeder Ware steht der Verkäufer auf dem Standpunkt, er zahlt möglichst wenig. Es soll möglichst wenig kosten, dann ist der Nutzen für ihn größer. Lohn wird bezahlt so wenig wie möglich und so viel wie nötig, um die Leute an die Arbeit zu bringen, die man an die Arbeit bringen will. So billig, wie sich die Arbeiter hergeben, so billig ist der Lohn. Das regelt also auch da, so gesehen, Angebot und Nachfrage in erster Instanz. Wenn wirklich einmal Arbeitskräfte knapp sind, wenn bestimmte Qualifikationen kaum vorhanden sind, dann muss der Unternehmer schon einiges drauflegen und die Arbeit teurer bezahlen. Wenn sie aber, wie es die Realität ist, reichlich vorhanden ist, wenn sich Millionen Arbeitslose vor den Arbeitsämtern tummeln, dann ist die Arbeit saubillig, weil sie alle unbedingt Arbeit wollen. Und das ist der heutige Normalzustand.
Gut, diesen Umstand, den du gerade geschildert hast, wissen die Unternehmer ja reichlich zu nutzen. Also sie kaufen sich Arbeit nur dann, wenn es sich für sie lohnt, wenn der Preis, den sie zahlen, das Mittel ist, Gewinn über den Kosten zu machen, die sie ausgeben. Das ist beim Lohnabhängigen anders. Der kann sich nicht dahinstellen und sagen, auch heute ist der Preis schlecht, also verkaufe ich mich nicht. Er verkauft seine Arbeitskraft auch dann, wenn es sich für ihn nicht lohnt. Er will und er muss ja leben von der Arbeit. Und insofern ist die Konstellation schon etwas eigenartig. Der Arbeiter muss nämlich seine Ware, die Arbeitskraft, bedingungslos verkaufen. Also insofern ein erster Hinweis, dass es hier mit Angebot und Nachfrage nicht so ist wie bei ganz stinknormalen Waren. Es kommt aber eins hinzu, das will ich unbedingt noch erwähnen. Die Unternehmer nutzen ja den Umstand, dass es reichlich Arbeitskräfte gibt, die sich für jeden Preis anbieten, nicht nur aus, sondern dieses Angebot an Arbeitskräften haben sie tatkräftig selber hergestellt. Es sind heute etliche Beispiele schon erwähnt worden. Ich erinnere an BMW und ich erinnere an Nokia nur als zwei Stichworte, wo Massenentlassungen anstehen oder angekündigt sind. Genau so wird ja ein überreichliches Reservoir an Arbeitskräften hergestellt, die erst einmal gar nicht in der Lage sind, ihre Ware zu versilbern, beziehungsweise die dann hergehen müssen und sich immer billiger anbieten müssen, um überhaupt einen Arbeitsplatz zu bekommen. Und genau diesen Umstand, nämlich dass die Kapitalisten einerseits ihren Bedarf formulieren, andererseits dieses Angebot einer überreichlichen Anzahl von Leuten herstellen, das können sie dann ausnutzen. Sie sind also nicht auf Seiten des Angebots wie der Nachfrage aktiv und das macht die totale Abhängigkeit der Leute vom Kapital komplett.
Vielleicht in aller Kürze noch eine kleine Bemerkung zur Gewerkschaft in Sachen Mindestlohn. Die Diskussion selber ist ein Offenbarungseid nicht nur über die Marktwirtschaft, sondern auch über die Gegenmacht, die Gewerkschaft. Die deutschen Gewerkschaften, die sich dazu bekannt haben, dass es einen Mindestlohn braucht, geben zu, dass ihre ganze Gegenmacht, die Macht gegen das Kapital an der wichtigsten Stelle, nämlich dass man überhaupt vom Lohn leben kann, nichts taugt. Sie sehen sich offensichtlich außerstande, diese Sache, für die sie gegründet worden sind, durchzusetzen. Sie setzen keine Löhne durch, mit denen die täglichen Zumutungen der Arbeitgeber kompensiert werden, aber nicht nur das machen sie nicht. Sie handeln in den Tarifverhandlungen massenhaft Löhne aus, von denen sie selber sagen, dass sie nicht zum Leben reichen. Die Gewerkschaften, so der Schluss, erreichen ihren Daseinszweck nicht. Das ist zunächst ein Faktum. Die Gewerkschaften erklären sich für ohnmächtig. Sie erklären ihr Scheitern an ihrer Gründungsaufgabe und kämpfen stattdessen für die Vereinbarkeit von Profit und Lohn. Sie stehen auf dem Standpunkt, dass beides vereinbar wäre, und kämpfen darum, diese Vereinbarkeit herzustellen, und lassen sich dabei von den Tatsachen und von den Realitäten nicht widerlegen. Also soweit zur Gewerkschaft, und vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Einen Ertrag hat die ganze Debatte über den Mindestlohn schon jetzt. Ab sofort ist ganz offiziell definiert, wo die Armutsgrenze liegt. Sprich, der Lohn, mit dem jemand auskommen muss, mit dem er auszukommen hat. Das Kriterium für die Mindestlöhne ist nämlich Hartz IV, sprich 375 Euro plus Kinderzuschlag und Miete. Das ist also, wenn Sie denn einen Mindestlohn einführen, das, wovon man in den Augen der Politik leben kann, also auch leben muss, und ist keine Armut.